zusammen sagen: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und ich will fröhlich sein. Halleluja. Noch einmal zusammen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und ich will fröhlich sein. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Weißt du, Worte haben Kraft. Und wenn wir das Wort Gottes aussprechen, da wird auch Kraft freigesetzt. Ja, dürft euch gerne setzen. Meine Mutter hat noch eine oder mehrere Heilungen erlebt und sie möchte gerne davon berichten. Hast du das Mikrofon?
Ja.
Ich dachte, ich bringe dir das. Da.
Nein, danke, ich habe das. Also ihr habt ja alle das letzte Zeugnis gehört. Ich bleibe sitzen, ihr kennt mich alle, gell? Von der Blase, dass Gott da etwas weggenommen hat. Und jetzt habe ich wieder eine Sache erlebt, die ist auch ganz stark. Weihnachten bin ich plötzlich krank geworden. Schnupfen, Husten, Schwäche. Und die Schwäche wurde immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich konnte nicht mehr stehen, wollte nicht mehr sitzen, ich wollte nur noch im Bett sein. So war der Zustand von mir. Und da bin ich zum Arzt und der hat alles nachgeschaut, im Blut und so. Und dann kommt er ganz aufgeregt rein und dann sagt er, also, das ist eine Bronchitis. Und ich verschreibe was. Ich habe gemerkt, das stimmt einfach was nicht. Das stimmt was nicht. Gut, dann sind wir nachher heim und mir ging es schlechter. Und trotz der Medikamente, es ging einfach bergab. Und dann habe ich gesagt zu Vicky, wir gehen wieder ganz schnell hin. Ich muss wissen, was los ist und dass dir mir hilft. Ja, dann wird wieder Blut entnommen. Das war 2 Tage später. Er hat gesagt, soll in 4 Tagen kommen. Ich bin aber dann schon nach 2 Tagen wieder hin, weil es mir einfach, die Schwäche wurde so schwer, so schlecht, so war es mir und so ohne Kraft, dass ich gedacht habe, jetzt stirbst du, so ist das Sterben. Und dann kommen wir hinter dem Blut und untersucht es und kommt dann in den Raum rein, wo wir gewartet haben und sagt immer vor sich hin, ich bin überwältigt, ich bin überwältigt. Und immer wieder, da habe ich gesagt, Doktor, sagen Sie doch mal, warum Sie überwältigt sind. Und dann hat er gesagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich hätte sie müssen ins Spital tun und habe sie nicht gemacht. Und jetzt, wo ich die Werte alle sehe, ich kann es nicht glauben. Sie hatten die miesesten, schlechtesten Werte, die es gibt. Entzündungswert hoch, das hoch, Nieren, Leber, alles war nicht gut. Und dann sagt er heute, alles ist weg. Ihr Blut ist gut. Ist doch toll, oder?
Halleluja. Vater, danke für deine Gegenwart, danke für die Gegenwart des Heiligen Geistes und für dein heiliges, kostbares Wort. Jesus, du hast gesagt, das Wort ist Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und Vater, unser Gebet ist, dass du uns durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, in unserem Denken, in diese Wahrheit hineinführst, dass wir Freisetzung erfahren, dass wir sehen, wie gut du bist und dass wir dir begegnen in deinem Wort. Vater, danke für diesen Morgen. Danke, dass du Menschen begegnest, dass du Menschen dort triffst, Herr, wo sie sind, in ihrem Alltag, in ihrem Leben, in ihren Herausforderungen und Situationen. Wir danken dir vor allem dafür, dass du größer bist als alles, was gegen uns ankommen mag. Dass für dich kein Ding unmöglich ist, dass du die Quelle des Friedens bist, die Quelle des Lebens und dass in dir keines Wechsels Schatten ist. Du bist nur Licht, du bist nur gut. Danke, dass du dich in den Leben der Menschen groß erweist und dass wir dich mehr und mehr kennenlernen dürfen und können, so wie du wirklich bist. Dir sei alle Ehre heute an diesem Tag, Vater, und wir sagen Danke. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte mit euch noch ein bisschen weitermachen, da wo wir begonnen haben, über das Wort Gottes zu sprechen und wie wir einen Zugang zur Schrift, zur Bibel finden. Und ich dachte, es war der letzte Teil, aber ich habe gemerkt, ich bringe nicht alles in einer Predigt unter. Darum werde ich wahrscheinlich noch einen fünften Teil machen. Aber diesen Zugang zu finden zu Gottes Wort und zu erleben, wie der Heilige Geist durch die Schrift auch zu deinem Herzen spricht, ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Nicht das Wort einfach nur mit dem Verstand zu erfassen, sondern zu erleben, wie es ist, wenn es in deinem Herzen aufleuchtet, wenn es in dir explodiert, wenn es Stärke hervorbringt. Und weißt du, wenn Gott spricht, wir haben über das letzte Mal darüber gesprochen, was bedeutet dieser Begriff Wort Gottes? Wort Gottes ist zuallererst eine Person. Jesus wird als das lebendige Wort bezeichnet, als das Logos. Er ist das lebendige Wort. So, wenn wir die Bibel studieren, dann ist das Endziel von all dem, dass wir in der Beziehung mit dem Herrn tiefer gehen können, dass wir ihn besser kennenlernen. Das Wort Gottes ist nichts anderes als Gott, der sich offenbart hat über die Zeit hinweg. Und ein Gott, der sich offenbart, tut das, weil er Interesse daran hat, mit dir in einer Beziehung zu leben. Es gibt keine Beziehung, ohne dass sich jemand offenbart, ohne dass sich jemand zeigt. Das Zweite, was wir gesehen haben, das Wort Gottes ist ein Ausdruck Gottes. Also wenn Gott spricht, wenn er wirkt, wenn er etwas tut, ein Ausdruck Gottes, dann bezeichnen wir das als Wort Gottes. Ein dritter Punkt war, dass das Wort Gottes eine Quelle oder die Quelle des Lebens ist. Meine Worte sind Geist und sie sind Leben, hat Jesus gesagt. Da siehst du die Substanz, aus der diese Worte bestehen oder sein Wort besteht, nämlich aus Geist und Leben. Und wenn das Wort Gottes in deinem Herzen aufleuchtet, dann fühlt sich das genauso an. Nämlich, dass hier eine Substanz in dir wirkt, die dich belebt, die dich stärkt, die dich kräftigt. Es ist Freisetzung in dem, was Gott redet. Es ist Richtungsweisung in dem, was Gott sagt. Es ist Klarheit in dem, was er spricht. Das Wort Gottes ist eine Lebensquelle. Und viertens, wir haben gesehen, das Wort Gottes ist auch ein Dokument. Vor vielen hundert, tausend Jahren, da hat Gott auf Menschen geatmet. Er hat sich durch den Geist auf Menschen bewegt, die Schrift empfangen und aufgeschrieben haben. Und sie wurde bewahrt über all diese Jahre. Und wenn wir sie heute lesen, kann derselbe Geist, der damals die Schreiber inspiriert hat, dir dasselbe Wort heute wieder lebendig machen. Also das ist das Werk des Heiligen Geistes, der immer mit dem Wort zusammenarbeitet. Denn das Wort und der Geist sind eins. So, und lasst uns zum Beginn hier eine Schriftstelle lesen. Aus 2. Timotheus 3, 16. Wir waren schon ein paar Mal dort. Es heißt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Gott möchte dich ausrüsten für das, was vor dir liegt, für diesen Weg vor dir, für jedes gute Werk. Und er sagt, es geschieht durch dieses Wort, das wir lehren sollen, das wir essen sollen, das wir lesen sollen, das in unseren Herzen aufleuchten soll. Warum? Weil er dich formen möchte, weil er dich zurüsten möchte. Das Wort Gottes ist nicht nur ein Gedanke, sondern es beschreibt sich selbst als ein Same, der in dein Herz eingepflanzt wird und der wachsen kann, der Frucht hervorbringt, der Veränderung und Stärke hervorbringt. Das ist das Wesen seines Wortes. Was ich heute mit euch machen möchte, ist euch helfen, einen Zugang zum Alten Testament zu finden. Das Alte Testament ist sehr umfangreich. Wenn wir es durchlesen, das machen wir nicht mal ebenso, sondern in der Regel braucht das einiges an Zeit. Das Alte Testament ist für die Christen wichtig. Wir stehen von den Bündnissen her im Neuen Bund. Darum würde ich jedem Neubekehrten sagen, fange an, den neuen Bund zu verstehen, weil das ist die Ausgangssituation. Wenn wir das Alte Testament studieren, dann immer vom Standpunkt des Neuen. Du musst wissen, wer du bist und was dir gehört, in welcher Beziehung du zu Gott stehst. Und aus dieser Position des Neuen schauen wir hinein in das Alte. Und ihr werdet dann auch noch sehen, weshalb das wichtig ist. Aber ich möchte dir ein paar Schlüssel geben, wie du das Alte Testament studieren kannst. Wir haben darüber gesprochen, dass man die Bibel lesen soll, kann. Es beginnt mit Lesen. Und dieser zweite Punkt ist das Studieren des Wortes Gottes. Ich weiß, dass nicht alle Gläubigen gleich viel Zeit aufwenden können. Und das ist auch kein Problem. Aber das Wort Gottes soll für dich ein Lebensbegleiter sein. Egal wie viel Zeit du investieren kannst, lass es etwas sein, das dich begleitet auf deinem Weg. Mach dieses Buch zur Priorität, dem, was Gott durch diese Seiten zu dir spricht. Mach das zu einer Priorität. Und es beginnt damit, dass wir lesen. Aber heute möchte ich etwas über das Studium der Schrift euch sagen und vielleicht auch anhand vom Beispiel vom Alten Testament euch ein bisschen lustig machen. Das hoffe ich. Vielleicht kannst du mir mal die erste Folie einblenden. Wie machen wir uns daran, das Alte Testament zu studieren? Ihr seht hier eine Übersicht, es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht alles lesen könnt, aber das sind alle Bücher des Alten Testamentes, 39 an der Zahl. Und das Beste ist, wenn man die Bibel einmal durchgelesen hat, dass man zumindest mal die Schrift einmal durchgelesen hat. Bevor du etwas studierst, lies es zuerst. Es gibt ja Bücher über den Römerbrief, es gibt Bücher über Galaterbrief, über jedes Buch der Bibel findest du zig Bücher, die dir erzählen, was da drin steht. Aber bevor du solche Bücher liest, lies die Bibel selbst. Ich habe von diesem Theologiestudenten erzählt, der sagt, er hat den Römerbrief knapp einmal gelesen, aber zig Bücher über den Römerbrief. Und ich glaube, der Ansatz sollte genau umgekehrt sein, dass wir zuerst die Schrift lesen und danach uns anschauen, was sagen andere Bücher über diese Schriften. Gut, wie packen wir das an, wenn wir das Alte Testament studieren wollen? Wenn du dir diese ganzen Aufreihungen von Büchern ansiehst, dann siehst du, dass es beginnt mit dem ersten Mose und dann hier mit Esther abschließt, dieser blaue Bereich. Diese blauen Bücher, ist das, was wir die Geschichtsbücher nennen. In diesen Büchern ist die gesamte Geschichte Israels enthalten. Von der Schöpfung der Welt bis zur Rückkehr aus dem Exil. Warum ist das wichtig? Wenn wir uns ans Alte Testament machen, dann können wir damit beginnen, dass wir diese Geschichte, also diese blauen Bücher, uns verinnerlichen, dass wir die Geschichte Israels kennenlernen. Weil die weiteren Bücher, diese Weisheitsliteratur und die Propheten, die hier rot sind, die spielen alle innerhalb der Geschichte Israels. Also du bildest hier zuerst einmal einen Rahmen, wie eine Art Rückgrat, und du fängst an, diese Geschichte des Volkes Israels zu studieren. Wie hat es angefangen? Wie ging es weiter? Welche Herausforderungen hatte das Volk? Und das ist die Ausgangslage, wie du nachher auch zu den Propheten gehen kannst. Weil die Geschichte Israels ist der Rahmen, und innerhalb dieses Rahmens, da haben die Propheten gelebt und haben entsprechend geweissagt. Schau dir einmal Folgendes an. Ich weiß nicht, wie gut ihr es sehen könnt, aber wir haben hier bei 1. Samuel, 2. Samuel und 1. Könige so einen grünen Balken am Rand. Dieser grüne Balken steht für die Weisheitsliteratur. Das heißt, die gesamte Weisheitsliteratur mit Ausnahme von Hiob spielt sich ab oder wurde geschrieben zur Zeit von 1. Samuel, 2. Samuel und der ersten Hälfte von 1. Könige. Also dann hast du mal diesen Abschnitt von Weisheitsliteratur, der in dieser Zeit geschrieben wurde. Und dann siehst du auch hier diese beiden roten Abschnitte Der zweite Teil von 1. Könige, der ganze 2. König und 2. Chronik, in dieser Zeit haben sich sämtliche Propheten, haben dort gelebt und geschrieben. Also seht, die Geschichte ist eigentlich nur die Hälfte des Alten Testamentes und die zusätzlichen Schriften spielen oder finden statt zeitlich innerhalb der Geschichtsbücher. Die Propheten waren so etwas wie die Anwälte des Gesetzes. Hiob ist hier dunkelgrün eingefärbt, weil man davon ausgeht, dass Hiob eines der ältesten Bücher der Bibel ist. Der Grund ist der, dass man da überhaupt keinen Bezug zum Priestertum findet, zum Tempel, zur Stiftshütte. Nichts davon wird erwähnt. Und das ist einer der Gründe, weshalb man davon ausgeht, Hiob ist älter. Aber du siehst, das Blaue sind die Geschichtsbücher und damit beginnen wir. Die Geschichte Israels zu verstehen, es ist wie eine Art Grundlage, ein Rahmen, auf dem alles Weitere aufbaut. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Vielleicht noch ganz kurz zu den Büchern der Bibel. 40%, ein bisschen Kopfwissen, 40% des Alten Testamentes sind Erzählungen. Das heißt, da wird erzählt, was passiert ist im Leben von Leuten, mit dem Volk als Ganzes. 40% sind Erzählungen. Dann gibt es prophetische Texte. Es gibt die Weisheitsliteratur. Es gibt apokalyptische Literatur, die sich dann mit dem Gericht Gottes und der Endzeit auseinandersetzt. Also verschiedene Literaturtypen, aber 40% beschreiben diese Geschichte Israels. Gut, gehen wir weiter. Hier einmal ganz kurz zusammengefasst die Geschichte Israels in 7 Punkten. Das ist schwer, aber es geht. Gehen wir mal zum ersten. Das ist der Anfang. Der Anfang sind die ersten 11 Kapitel vom 1. Mose. Dort wird die Schöpfung beschrieben, der Mensch, wie er geschaffen wurde, wie er aus dem Garten vertrieben wurde. Wir haben dort die Geschichte Noahs und dann schließlich dieser Turmbau zu Babel. Das sind die Anfänge, diese ersten 11 Kapitel. Kommen wir zum zweiten Punkt. Im 1. Mose 12 beginnt die Geschichte der auserwählten Familie. Dort hat Gott in seiner Souveränität einen Mann ausgesucht, den Abraham, und hat gesagt, mit diesem Mann werde ich Geschichte schreiben. Und er hat es ihm angekündigt. Er hat gesagt, weißt du was, durch dich werden gesegnet werden alle Geschlechter dieser Erde. Bereits dort siehst du, dass der Plan Gottes die ganze Menschheit umfasst. In dir werden gesegnet werden, Abraham, alle Geschlechter der Erde. Und es ist die Geschichte eigentlich einer dysfunktionalen Familie. Das waren keine Bilderbuchchristen. Lies sie mal durch, was da alles gelaufen ist und wie daneben sich die benommen haben und Mord und Totschlag und Betrug und Ehebruch. Das ganze Programm. Ich möchte euch nicht ermutigen, dass auch so zu machen, aber ich sage nur, was Gott uns hier zeigt, ist, dass er entscheidet, wen er gebraucht. Es war seine souveräne Entscheidung. Die auserwählte Familie, Abraham, Isaak und Jakob. Jakob wurde der Vater der 12 Stämme Israel. Jakob wurde umbenannt in Israel. Und aus diesen 12 Stämmen ist dieses Volk herangewachsen, das wir das Volk Israel nennen. Die Geschichte von Josef, ihr kennt sie, einer der Söhne Jakobs, der dann nach Ägypten kam, große Gunst erfuhr und später kam seine Familie nach und hat sich in Ägypten niedergelassen. Das Volk Israel wohnte 430 Jahre in Ägypten und hat sich in dieser Zeit enorm vermehrt. Es wurde ein Volk, sie sind gewachsen. Das war die Geschichte der auserwählten Familie. Gehen wir zum dritten Punkt. Die Geschichte der Bibel, des Alten Testaments, geht weiter. Das dritte Kapitel, das erlöste Volk. Diese 430 Jahre in Ägypten waren auch eine Zeit in der Sklaverei, in der Unterdrückung. Das Volk hat zu Gott geschrien, erlöse uns von dieser Last, erlöse uns von dieser Qual. Und Gott hat den Mose berufen, da sind wir beim zweiten Mose, der dann das Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt hat. In der Wüste hat er das Gesetz bekommen, das, was wir den alten Bund nennen. In der Wüste haben sie viele Versorgungswunder erlebt, aber auch aufgrund ihres Unglaubens, beschreibt die Bibel, sind sie 40 Jahre in dieser Wüste umhergeirrt. Gehen wir weiter. Vierter Punkt. Nach 40 Jahren konnte Mose das Land noch von jenseits des Jordans sehen, aber Gott hatte ihm nicht erlaubt, in dieses Land hineinzugehen. Sondern Josua war derjenige, der beauftragt wurde, das Volk anzuführen, in das verheißene Land zu gehen. Während 7 Jahren hat Josua Kriege gekämpft und hat das Land größtenteils erobert. Das ist das Buch Josua, das uns beschreibt in der ersten Hälfte, wie Josua das Land erobert hat. In der zweiten Hälfte beschreibt das Buch Josua, wie das Land verteilt wurde unter die verschiedenen Stämme. Danach, nach Josua, kommt dieses Buch der Richter. Das Buch der Richter deckt eine Zeitspanne von rund 300 Jahren ab. Das Volk hatte sich niedergelassen, es hatte keinen König, sondern es lebte vor seinem Gott. Und die einzigen Führer, neben den Stammesführern, waren die Richter, die Recht gesprochen haben. Aber die hatten keine Armee, sie hatten keine Rechte, mit irgendwelchen Völkern Verträge einzugehen. Es war ein Volk, das vor seinem Gott gelebt hat. Das Buch der Richter, 300 Jahre. Dann gehen wir weiter. Danach kommt die Zeit der Könige. Und es beginnt mit Saul, dann kommt König David und sein Sohn Salomo. Es sind 3 Könige, die ein vereintes Königreich regiert haben. Diese Zeitspanne von diesen 3 Könige beträgt ungefähr 120 Jahre, damit ihr ein bisschen ein Verhältnis bekommt, wie sich diese Geschichte abspielt. Schließlich war Salomo derjenige, der letzte König, der das vereinte Reich regiert hat. Und dann, der Sohn Salomos, mit ihm begann der Zerfall. Du kannst mal zu Punkt 6 gehen. Begann das Land Israel oder das Volk Israel zu zerfallen. Wir reden da von einem gespaltenen Königreich. Sie konnten sich nicht mehr einigen, unter diesem Sohn Salomos, diesem Nachfolgerkönig, sich zu vereinen. Und es entstand ein Nordreich und es entstand ein Südreich. Das Nordreich hatte den Namen Israel, das Südreich hatte den Namen Juda. Dann kommt diese lange Zeit der Könige, wo beschrieben wird, und das war die Herausforderung Israels, dass sie in dieser Zeit sich immer mehr von ihrem Gott abgewandt hatten. Sie wurden beeinflusst von den Göttern der umliegenden Völker. Sie haben angefangen, Götzendienst zu betreiben. Sie haben angefangen, sich von Gott zu entfernen. Das Nordreich existierte 209 Jahre. Das Nordreich wurde dann infolge des Gerichts Gottes von den Assyrern überrannt und erobert. Und die damaligen Großmächte haben das so gemacht, dass wenn ein Volk erobert wurde, dass dann die Elite des Landes, die Gebildeten, die religiösen Führer, die politischen Herrscher, die Elite wurde deportiert, wurde also in diesem Fall nach Assyrien gebracht. Vielleicht ein Nebengedanke, woher kommen die Samariter? Dieses Nordvolk, das nach Assyrien gebracht wurde, hat sich vermischt mit den heidnischen Völkern. Und sie kamen zurück nach Samaria, in diese Region. Und die Juden lehnten die Samariter ab, weil sie sich vermischt hatten, weil sie keine reinen Juden mehr waren. Das war einer der Gründe. Also du hast das Nordreich, das von Assyrien zerstört oder besiegt wurde. Das Südreich Juda hielt etwas länger aus, nämlich 345 Jahre. Auch da, wenn du in den Königen liest, da kommt ein König nach dem anderen. Sie wechseln sich ab. Dann heißt es, der regierte 40 Jahre, der regierte 10 Jahre, der regierte... Also es sind große Zeitspannen, die da abgedeckt werden. Aber auch Juda geriet in diesen Götzendienst hinein. Das, was du eigentlich in den Propheten liest, die Anwälte des Gesetzes oder die Anwälte Gottes, die sämtliche Propheten, die Hauptbotschaft darin ist ein Weckruf an das Volk, ein Ruf zur Buße, ein Ruf zur Umkehr, diese falschen Götter zu verlassen und zurückzukommen zu Jahwe, dem einzigen Gott. Das gespaltene Königreich wird in der, diese beiden Länder, Israel und Juda, werden oft auch mit Hurerei bei den Propheten beschrieben. Zum Beispiel diese beiden unzüchtigen Schwestern, habt ihr von denen schon mal gelesen? Hosea. Das war nicht irgendwelche Schwestern, sondern es war ein Bild für Juda und für Israel, die Ehebruch getrieben haben. Das heißt, anderen Göttern nachgehurt haben. Und schließlich wurde auch das Südreich dann nicht von den Assyrern, sondern von den Babyloniern besiegt und sie wurden deportiert. Da haben wir solche Bücher wie Daniel oder von Esther. Wir sehen, diese spielen in diesem babylonischen oder persischen Reich. Weil nach den Babyloniern kamen dann die Perser. Es ist spannend, diese Geschichte zu studieren. Aber diese Bücher, Daniel und Esther, die spielen dort. Spielen im Sinne von, die haben dort stattgefunden. In diesem Exil. Und dann war da in diesen Gläubigen dieser Wunsch nach Rückkehr. Zurück gehen zu können in das Land Israel. Zurückgehen zu können, um den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Vielleicht kannst du da den letzten Punkt noch einblenden. Zurückzugehen und sich wieder niederzulassen und Jahwe zu dienen. Wir haben einige der Bücher, die beschreiben, wie der Tempel wieder aufgebaut wurde. Wie er wieder eingeweiht wurde. Wie sie zurückgekommen sind. Und spannend ist, das Alte Testament hört auf, nicht unbedingt mit einem Happy End, sondern es ist eine offene Erwartung. Sie erwarten etwas, nämlich diesen einen Herrscher, die Wiederherstellung des Reiches. Weil einer der Propheten sagte, die Herrlichkeit dieses zweiten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Und die Herrlichkeit dieses neuen Tempels, der die bei Punkt 7 gebaut wurde, der war nicht so groß. Das Volk war nicht wirklich begeistert. Diese Tage der alten Herrlichkeit wurden nicht wiederhergestellt. Aber der Prophet hatte von einem neuen Zeitalter gesprochen. Vom neuen Bund. Ganz kurz die Geschichte Israels in 7 Punkten. Und all die Bücher, die du liest, die spielen sich darin ab. Das ist die Zeitachse. Vielleicht noch eine letzte Grafik hier. Wenn du das Alte Testament liest, dann findet diese Erzählungen finden auf 3 Ebenen statt. Die unterste Ebene ist ein bisschen Kopfstoff, aber ich glaube, ihr schafft das. Die unterste Ebene sind die Biografien, das heißt persönliche Lebensberichte von Mose, von David, von Elia und so weiter, wo wir erfahren, was diese Menschen persönlich mit Gott erlebt haben. Die zweite Erzählebene ist die Geschichte Israels. Also all diese persönlichen Geschichten sind eingebettet in einer größeren Geschichte, nämlich der Geschichte des Volkes Israel. Das Volk Israel wiederum ist Teil einer noch größeren Geschichte, nämlich des Heilsplanes Gottes. Und darum findest du bei den Propheten manchmal Worte, die an das Volk Israel gerichtet wurden zur damaligen Zeit, Aber du findest auch Worte, die Teil des gesamten Heilsplanes Gottes sind. Solche Dinge, der neue Bund angekündigt wird. Als Gott sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Herz hineinschreiben, ich werde es in ihr Inneres hineinlegen. Einen neuen Bund werde ich schließen. Das sind Erzählungen, Worte, die den Heilsplan Gottes betreffen. Gut. So lasst uns hier ganz kurz noch einmal, vielleicht noch diesen Hinweis, bevor wir ins Wort gehen. Wie können wir die Bibel studieren? Nein, offensichtlich, indem wir sie lesen. Damit beginnt es. Aber gerade wenn du dich mit Geschichte auseinandersetzt, mit kulturellen Dingen, du möchtest mehr über die Gebräuche wissen, möchtest vielleicht mehr über die Sprache wissen, dann wirst du anfangen, auch andere Bücher, andere Quellen zu gebrauchen, die dir helfen, einen Zugang zu finden zur Geschichte, eine Übersicht zu bekommen. Es gibt, ich gehe jetzt nicht auf das ein, aber wenn du in eine Buchhandlung gehst und du interessierst dich dafür, wirst du dort fündig. Es gibt gutes Studienmaterial, das dir hilft, eben all diese Dinge zu erarbeiten. Wie gesagt, das ist kein Projekt für die Sommerferien, das ist eine lebenslange Sache, die wir da unternehmen. Es gibt auch Software, ich selber bin ein großer Fan von Logos, Bibelsoftware. Allerdings, wenn man die gebraucht, muss man wirklich ambitioniert sein und viel Zeit haben, weil die ist nicht ganz so einfach. Aber wer sich damit auseinandersetzen möchte oder sich interessiert, darf auch gerne zu mir kommen. Was es auch noch gibt, und das kennen einige von euch schon, auf YouTube gibt es diese Bibelprojekt oder Bible Project Videos. Wer kennt die? Ein paar. Bible Project, das ist, denke von Evangelikalen erstellt, und zwar gibt es zu jedem Buch der Bibel eine animierte Zusammenfassung. Du möchtest zum Beispiel wissen, worum geht es eigentlich im Buch Zechariah oder Zachariah? Dann liest du den Zachariah mal durch. Und dann schaust du dir den Videoclip an und liest den Zachariah nochmals durch. Was machen diese Clips? Die ist so eine Hand, die zeichnet dann alles Mögliche auf und erklärt dir kurz zusammenfassend, worum es im Buch geht. Bible Project oder Bibelprojekt. Und das gibt dir eine Übersicht, weil wenn du eine Übersicht hast, fällt es dir nachher leichter, mit den Details umzugehen. Gut, das war mal für den Kopf. Gehen wir zum 2. Korinther 3. 2. Korinther 3. Und ich möchte mit dir anschauen, was ist der Schlüssel zum Verständnis des Alten Testamentes. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Beachte im Vers 14. Denn bis auf den heutigen Tag, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments. Beschreibt hier eine Decke, die auf ihrem Herzen ist, die bis zum heutigen Tag das Herz bedeckt. Was meint die Bibel, wenn sie von dieser Decke redet? Sie beschreibt ganz einfach die Unfähigkeit oder das Unverständnis, das Wesentliche im Alten Testament erkennen zu können. Was ist das Wesentliche? Schau, er beschreibt hier, bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. In Christus wird die Decke beseitigt. Das heißt, Christus ist der Schlüssel zum Verständnis des Alten Testamentes. Die Bibel ist eine fortlaufende Offenbarung. Gott hat begonnen, indem er ein wenig von sich preisgibt. Dann hat er mehr von sich preisgegeben und wieder mehr von sich preisgegeben. Bis hin zum Ende des Alten Testamentes, wo die Propheten angefangen haben, von einem neuen Bund zu sprechen, von etwas Neuem, das kommen wird. Verstehen kannst du all diese Dinge nur aus Christus heraus oder durch Christus. Darum sagt er, das Verständnis für das Alte Testament findest du in Jesus Christus. Seht ihr das? Jesus ist der Schlüssel zum Verstehen des Alten Testamentes. Natürlich können wir viele Dinge studieren, wir können viele Dinge wissen. Wir können Hebräisch, wir können Aramäisch studieren, wir können die Sprachen lernen, wir können Geschichte lernen. Wir können Dogmengeschichte lernen, wir können alles Mögliche, Archäologie, all diese Felder von Wissen und Wissenschaften ins Bild hineinbringen. Aber all das ist nur der Rahmen, wie ein Bilderrahmen. Das eigentliche Bild ist er. Gehen wir einmal zu Lukas 24. Lukas 24, Vers 44. Lukas 24, Vers 44. Das ist ganz am Ende des Lukas-Evangeliums, wo Jesus noch ein paar letzte Worte an die Jünger richtet. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Welche Schriften? Das Alte Testament. Und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde gepredigt werden, alle Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Im Vers 44 sagt er: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht. Dann nennt er das Gesetz, er nennt die Propheten und er nennt die Psalmen. Und kurz gesagt, er beschreibt hier das ganze Alte Testament, den Tanach. Er sagt: Schau, alles, was in diesen Schriften über mich geschrieben steht. Und er hat es ihnen gezeigt, er hat ihnen das Verständnis gegeben. Siehst du, wie die Decke nur in und durch Christus weggenommen werden kann? Es ist nicht der Intellekt. Gott sei Dank, wenn du einen guten Intellekt hast. Aber komm nie in die Versuchung zu denken, du seist besser, weil du klug bist, in Bezug auf biblische Dinge. Der beste Intellekt kann es nicht sehen, es sei denn, Gott offenbart es seinem Herzen. Ich danke Gott für gute Intellekte. Verstehe mich nicht falsch. Wenn du einen guten hast, hey, sei dankbar, benutze ihn zur Ehre Gottes. Aber der Schlüssel hier liegt darin, dass Christus ihnen das Verständnis gegeben hat. Das Alte Testament, ganz einfach gesagt, handelt von Jesus. Das, natürlich das Volk Israel, Geschichte, all diese Dinge sind da. Aber das, was verborgen war, wie Paulus es beschrieben hat, das von alters her verborgen war, wo die Propheten geforscht haben, wo sie gespürt haben, da ist was. Wir sehen nicht das ganze Bild, aber da ist was. Was hat Gott wohl vor? Es wurde in Christus offenbar. Es gibt vielleicht noch, bevor wir zu den zwei letzten Stellen kommen, für diejenigen, die gerne etwas Zeit verbringen mit dem Bibelstudieren, es gibt die sogenannte biblische Theologie, das ist ein Begriff. Was macht biblische Theologie? Ganz einfach gesagt, sie nimmt einen Begriff und schaut, wie sich dieser Begriff im Verlauf der Bibel entwickelt oder verändert. Nehmen wir einen Begriff des Tempels. Was würde biblische Theologie mit dem Begriff des Tempels machen? Sie würde studieren, wann kommt der Begriff des Tempels das erste Mal vor, das Konzept des Tempels. Und sie untersucht weiter, wie entwickelt sich die Bedeutung des Tempels, was lerne ich über den Tempel. Und dann wird es besonders spannend, wenn wir über die Testamentsgrenze hinausgehen. Was geschieht denn mit dem Tempel im neuen Bund? Was verändert sich da? Seht ihr das? Also man nimmt hier einen Strang und zieht ihn über beide Testamente hinweg und untersucht Begriffe und Themen, wie sie sich von einem Testament ins andere verändert haben. Das ist biblische Theologie, das ist im Moment hoch im Kurs bei den Theologen. Gott sei Dank, weil es gibt uns ein Gesamtbild. Früher wurde gestritten, es gab Leute, die sagten, ach, das Alte Testament brauchen wir nicht. Das ist ein anderer Gott. Der war so brutal, so grausam. Weg damit, lass uns nur das Neue Testament haben. Biblische Theologie bringt diese Dinge zusammen. Es war nur ein Beispiel mit dem Tempel. Man könnte x Themen untersuchen, wie sie sich in den beiden Testamenten entwickeln. Aber das ist ein anderes Thema. Schauen wir noch 1. Korinther 10, Vers 11 an. Im 1. Korinther 10 wird einiges vom Volk Israel geschrieben. Und im Vers 11 schreibt Paulus dann folgenden Satz. All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also alles, was im Alten Testament aufgeschrieben wurde, wurde eigentlich nicht an dich direkt geschrieben, aber es wurde für dich geschrieben. Was meine ich, es ist nicht an dich geschrieben, weil das Volk im Alten Testament in einem anderen Bund stand mit Gott. Und trotzdem sagt die Bibel, es wurde für uns geschrieben, dass wir daraus lernen, dass wir daraus die Wege Gottes auch erkennen können. Aber immer vom Standpunkt des neuen Bundes. Also es wurde geschrieben für uns. Das Alte Testament wurde für dich geschrieben. Und schau dir Kolosser 2,16 noch an. Kolosser 2,16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Wow. Er nimmt hier Bezug auf bestimmte Themen im Alten Testament, die real waren, die Feste, der Sabbat, andere Dinge. Und er sagt, schau, diese Dinge sind ein Abbild oder ein Schatten. Da kannst du mal dieses letzte Bild noch einblenden, Ruth. Sie sind ein Abbild und ein Schatten der künftigen Dinge. Ich habe hier ein Bild mit drei Personen, die zur Sonne hinlaufen und einen Schatten werfen. Nehmen wir mal diesen Mann auf der linken Seite. Das Alte Testament zu studieren bedeutet, dass ich es mit Schattenbildern, also mit dem Schatten dieses Mannes hier zu tun habe. Ich schaue mir den Schatten an. Das sagt Paulus. Aber er sagt, das, was diesen Schatten wirft, ist Christus. All das sind Abbilder und weisen auf ihn hin. Es wurde oft gesagt, ja, was machst du denn mit solchen Stellen, wie zum Beispiel beim Sabbat, der ewig ist? Der Sabbat ist ewig, also müssen wir auch den Sabbat halten, weil es heißt, er ist ewig. Aber schau mal, was passiert, wenn wir jetzt mit dem Sabbat vom Alten zum Neuen Bund hinübergehen. Der Sabbat wurde gegeben, weshalb? Damit der Mensch Ruhe hat. Das war ein wichtiges Gebot. Aber Jesus hat es geklärt, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen. Was passiert mit dem Sabbat? Wenn du ins Neue Testament kommst, siehst du, dass Jesus sagt, dass er der Herr des Sabbats ist. Was bedeutet das? Er macht klar, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und hat mit Ruhe zu tun. Der Tag des Sabbats findet seine Erfüllung in Christus. Warum? In Christus findest du die endgültige, ewige, vollkommene Ruhe. Nichts einzuwenden gegen einen Ruhetag, verstehe mich nicht falsch. Aber all diese Dinge werden in Christus erfüllt. In diesem Sinne ist der Sabbat ewig. Es wurde einfach noch klarer, wofür er steht. Seid ihr noch da? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch was geben? Ruhe. Ruhe für eure Seelen. Und glaub mir, wir hören ein Leben lang nicht auf, die Schrift zu studieren. Vielleicht nicht mal in der Ewigkeit, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und einen allerletzten habe ich noch. Das ist Römer Kapitel 11, Vers 13. Siehst du, wenn wir so anfangen, die Schrift zu entdecken und zu genießen, wir bekommen den Herrn Jesus immer lieber. Die Liebe zu ihm wird tiefer. Und Vater, die Dreieinigkeit, der Heilige Geist, der Sohn, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du merkst, wow, 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 mein Erlöser lebt. Du hast es nicht mit einem toten Konzept zu tun, sondern mit einem Gott, der dein Denken und dein Vorstellungsvermögen bei weitem sprengt. Bei weitem sprengt. Römer 11, und ich lese da den Vers 36. Auf Vers 34, ich fange da an. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist die Weise, wie wir das Alte Testament studieren. Auch da, der Heilige Geist gehört dazu. Manchmal ist es mehr im Kopf, dass wir Dinge lernen, uns ansehen, aber am Ende geht es immer darum, dass ich weiß, es geht um ihn. Es geht nicht um das Wissen, es geht um die Person. Danke, Jesus. Wenn du studierst, mein Vorschlag ist, fang immer an mit der Übersicht, mit dem Rahmen, dass du das große Bild dir zuerst anschaust und dich nachher zu den Details vorarbeitest. Weil dann hast du den Zusammenhang, dann kannst du einzelne Aussagen richtig einordnen. Gut, Gott, der Köpf, alles gut? Gut, gut. Halleluja. Wir haben ja auch gerade diesen Kurs laufen über den Messias im Alten Testament, wo ich denke, genau diese Themen auch aufgegriffen werden, diese Bilder, die auf Jesus hindeuten. Wunderbar. Halleluja. Lasst uns unsere Herzen zu ihm hinwenden. Halleluja. Jesus, danke. Thank you, Jesus.